Ich laufe.
Alles klar. Moritz, ich sag direkt vorweg, ne, jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, ne, das ist ein Drucker. Ja. Ja, ich bin da offen zu dir. Das ist eine Taxiquittung. Die müssen ausgedruckt werden für die Steuer. Und jetzt, ja, ich sag mal, je länger der läuft, desto mehr weiß man auch, wie oft ich Taxi fahre. Ne? Ja. Könnte sein, dass ich häufiger mal Taxi fahre.
Aber also, seit wie vielen Stunden druckt der denn schon?
Der druckt schon ein bisschen. Und der, da habe ich, das, ich hatte jetzt das Volumen unterschätzt. Ich dachte, er ist fertig, wenn wir aufnehmen. Aber nein, weit gefehlt. Ich musste gerade Papier nachlegen, sag ich mal so. Naja.
Ja, das bringt der Job so mit sich, ne? Wenn man dann irgendwie auch einfach so irgendwann bekannt ist und dann das Gefühl hat, ich kann nicht mehr einfach auf die Straße und man fährt auch zu der Edeka mit dem Taxi, dann läppert sich das am Ende, ne?
Es läppert sich gewaltig, Moritz, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist, so, ja.
Willst du nur einen Kaffee trinken gehen, zack, wieder zwei Quittungen. Na, gehst du mit dem Hund raus, ja, wieder zwei Quittungen. Nee,
pass auf, weil Kaffee trinken ist ja...
Bist du nochmal angehalten, Wagen gewechselt.
Kaffee trinken ist ja ein klassisches Drei-Quittungstreffen, ne? Das Taxi hin, dann ja. Der Kaffee, das ist ein Konzeptionsgespräch, das wird abgesetzt, das ist ein Bewirtungsbeleg ja. Und wieder zurück. Ja, und das war alles ja ein Geschäftsessen, das ist ja klar. Also herzlich willkommen ja, sicher, im Steuerjahr 2023, herzlich willkommen zu Talk ohne Gast.
It's Fritz. Ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ja, aber dass du dich jetzt auch schon überhaupt im Januar um deine Steuern kümmerst, ist ja einfach schon das ist bewundernswert. So beneidenswert. Herr Reiners, was ist los bei Ihnen?
Ja, die sind von 2021, ne? Die Steuern. Da muss jetzt wohl langsam mal angegriffen. Bevor hier Leute ausrasten und mir schreiben übrigens. Ja, also es ist so, wenn man einen Steuerberater hat und selbstständig, dann hat man Frist bis, ich glaube, Mai oder Juni tatsächlich, absurderweise. Aber ich habe auch schon Steuern gezahlt. Also bevor da jetzt, also man muss ja immer nur eine Voraussteuer zahlen und Umsatzsteuer, das habe ich schon gezahlt. Aber jetzt ist noch nicht ganz klar, wie meine Einkommensteuer ist.
Ja, genau. Ja, aber das ist, wenn man selbstständig ist und vor allem, wir haben ja nochmal ein extra Formular, ne? Also es gibt ja für KünstlerInnen und Forstwirte und Landwirte gibt es ja nochmal ein extra Formular, Formular S. Und da hast du da hast du dann nochmal dies auszufüllen und das auszufüllen. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, weil es ist ja das Prinzip ist ja, dass du dann so, du zahlst Steuern und dann kannst du dann so Sachen einreichen und dann kriegst du so ein bisschen Geld zurück, ne?
Ja, genau.
Und das habe ich früher gemacht, alle 3 Monate habe ich dann gesagt, okay, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben. Oh, jetzt, was habe ich denn noch zu zahlen? Dieses Jahr habe ich es zum ersten Mal so gemacht, dass ich einfach nur gesagt habe, guck mal, das habe ich bezahlt. Dann habe ich Umsatzsteuer bezahlt, horrende Summen, weil ich nichts abgezogen habe. Und am Ende des Jahres sage ich jetzt, ganz nebenbei, ne? Ich habe ja noch richtig viel, was ich hier einreiche. Und dann ist die Hoffnung, dass ich was zurückbekomme. Weil das ist ja schon mal immer ein guter Start ins neue Jahr. Dass dir jemand sagt, ach übrigens, hier, ich rufe nochmal an von Deutschland aus. Ja. Und da kriegen sie noch ein bisschen Geld von Deutschland zurück. Dann denke ich mir, danke Deutschland. Das und das stimmt. Macht auch so ein gutes Heimatgefühl.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, das ist, ich glaube nicht, dass es, also da hoffe ich auch noch drauf, aber es könnte sein, dass ich überraschend viel nachzahlen muss. Da stelle ich mich eigentlich drauf an. Also so, dass man, weißt du, man ist schon auf eine Überraschung vorbereitet und dann ist dann doch mehr, dann doch noch mal mehr. Naja, wie das so ist.
Ja, das ist jedes Jahr so, ne? Das habe ich ja sowieso bei Einkommensteuer, aber wir zahlen ja Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Bei Einkommensteuer zahle ich auf jeden Fall mega viel nach. Bei Umsatzsteuer kriege ich was zurück. Und das ist nur was fürs Gefühl. Am Ende kriegen die noch viel mehr Geld von mir, als sie sowieso schon haben.
Ja, genau.
Aber
das verrechnet
sich. Das Gefühl ist von, naja, ich kriege ja auch noch was. Ja, nicht von der Summe, aber vom Gefühl. Ich kriege quasi das Gefühl von Deutschland zurück.
Ja, du hast komplett recht. Das ist ja, man neigt ja auch wirklich sehr dazu, sich selber zu bescheißen. Also das ist ja wie dieses berühmte, eine große Anschaffung von etwas, was man eigentlich nicht braucht und dann, was man sich dann alles erzählt, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich brauche das für die Arbeit, ganz beliebt. Oder ja, die Kinder haben sonst, was sollen die Kinder sagen? In deinem Fall zum Beispiel. Ja, was sollen die Nachbarn sagen? Auch sehr beliebt. Dann kann man noch sagen, ich kann das ja auch steuerlich absetzen. Das ist ja eigentlich... spare ich ja mehr, wenn ich was kaufe. Das gibt's auch noch.
Das ist ein ganz großes Argument bei mir.
Ja, und
bei technischen Geräten.
Richtig, richtig. Und ganz wichtig auch, das Altgerät wird ja dann auch verkauft. Das muss man ja auch nochmal ausrechnen. Da ist ja auch nochmal viel Geld drin.
Ja, im Grunde genommen, also ich habe mir das ja neu gekauft und jetzt gebe ich das ja gebraucht weiter. Im Grunde genommen ist es ja mildtätig für Menschen, die sich kein Neugerät im Moment jetzt leisten können durch widrige Umstände.
Eben.
Und da gebe ich es einfach weiter, weil ich habe es ja für ein neues Gerät. Also genau. im Grunde genommen helfe ich Leuten damit, dass ich mir einen neuen Laptop besorge.
So ist es ja. Ja, natürlich. Ja, oder bei kleineren Anschaffungen verschenke ich ja auch oft Sachen. Ja, das ist mein Beitrag, den ich leisten möchte, Moritz. Sag mal, das ist jetzt so, dein Kind ist gerade krank und ist alles scheiße gerade bei dir. Also haben wir schon im ganz kurzen Vorgespräch geklärt. Und es ist so, dass du jetzt gesagt hast, ich muss dann mein Handy meinem Kind geben, ne? Dass der so ein bisschen wahrscheinlich was gucken kann. Ja. Ist das richtig?
Nee, hören.
Ah ja, hören.
Hörbuch.
Ja, so, und das ist ja zum Beispiel was ich ja total verstehe. Und das ist ja wirklich ein Segen, dass es sowas überhaupt gibt, dass sowas da ist. Also mein Papa musste damals noch, wenn ich krank war, weiß ich noch, ist er zum Supermarkt gefahren und dann durfte ich mir ein oder zwei Kassetten aussuchen.
Ja.
Von TKKG.
Ja.
Weiß ich noch. Ich weiß noch, also wenn ich krank war, durfte ich auch TKKG, weil irgendwie war meinem Vater, glaube ich, damals schon klar, dass es ein bisschen rassistisch ist und ziemlich reaktionär.
Cool.
Aber genau, aber das war wie so eine verbotene Frucht. Da durfte man dann sogar TKKG, weil sonst durfte ich nur drei Fragezeichen. Ich hatte aber Bock auf den rassistischen Scheiß. Also, weißt du, so dieses leicht rassistische, irgendwie, das war noch böser und gemeiner und irgendwie brutaler, wie das so.
Ja.
Das hat mir irgendwie, als Kind gefällt einem das besser. Ja. Naja, vielleicht auch nur mir, keine Ahnung. Aber ich wusste, vielleicht auch nur, weil es verboten war, weil ich wusste, das mögen meine Eltern weniger. Da hatte ich irgendwie dann noch mehr Bock drauf, auf jeden Fall.
Ja.
Worauf ich hinaus will, ist, ich sehe total ein, dass es total geil ist, dass man jetzt ja quasi unendlich Zugang hat, sofort über sein Handy, zu unendlich vielen Kassetten, sozusagen.
Ja.
Und das sehe ich auch total ein, wenn das so, dass man das ab und zu mal macht, wenn das Kind jetzt beschäftigt werden soll und man hat jetzt eben keinen Babysitter oder so oder keine Zeit oder so, das sehe ich alles total ein. So, jetzt ist es aber so, das ist nämlich eine schöne Urlaubsbeobachtung noch, die ich habe. Und zwar war da im Hotel, waren da so ganz viele Kinder.
Ja.
Ja. Wo ich auch schon gesagt habe, hallo. Ja, hallo. Hallo, ihr kleinen Menschen. Hallo. Ja, und ich liebe ja Kinder. Und jetzt hatte ich aber...
Gerade im Urlaub
liebe ich Kinder, aber jetzt hatte ich gar nicht Zeit, mich den allen vorzustellen, den Kindern, und mit denen zu spielen und zu fragen, hey, wie siehst du die Welt, was ist deine verrückte kindliche Perspektive auf das Thema, denn die haben beim Frühstücken, also jetzt nicht alle, aber wirklich für mich erschreckend viele, ich würde sagen 50-60% hatten ein iPad, und das ging wirklich los ab 4-5 Jahren, hatten die ein iPad mit so einem kindergerechten iPad-Ständer. Ja. Also das war dann drumherum, war dann so ein eine lila Katze meinetwegen. Und der Bauch der Katze war sozusagen der iPad-Halter, so ein Riesengerät da auf dem Tisch stehend. Und dann haben die wirklich komplett von Frühstücksanfang bis Frühstücksende dann nur Cartoons geguckt oder auch so fast Spielfilme oder Serien, wo ich auch dachte, also... Ja, ich weiß. Ich habe ja nichts gesagt oder so, ja. Aber innerlich habe ich da, ich glaube, das ist eine sehr deutsche Angewohnheit, dass man da mal reinreden möchte, ne? Dass man da mal sagen möchte, wie ist denn da, also FSK ist das, FSK 12 ist das ja jetzt hier wohl und ihr Kind ist 6, was, ne, so, dass man da mal hingeht und die anspricht. Habe ich natürlich alles nicht gemacht. Aber ich fand's, und ich kann es absolut verstehen, wenn man das ab und zu macht und so, natürlich. Aber so als Grundmodus, dass Kinder das so gucken, finde ich, also ist doch weird, oder? Oder nicht?
Absolut.
Oder ist es jetzt einfach so?
Ehrlich gesagt ist das einfach so. Und ich glaube, beim Großteil der Leute ist das so. Und was alle immer sagen ist, ja, aber man muss ja auch mal in so Ausnahmesituationen, weißt du, im Lockdown, da haben wir das ja auch irgendwie gemacht. Und genau, wenn das Kind krank ist, was soll ich denn sonst machen? Wie auch völlig okay, mache ich ja auch gerade. Dass man da irgendwas hört. Ich finde was anderes, also ob man was hört oder nicht, weil ich bin auch mit Kassetten aufgewachsen. Mich nervt das schon, dass die so unheimlich viel Auswahl haben. Weil ich habe meine Kassetten einfach 46 Mal gehört.
Das stimmt.
Und der positive Effekt daran war, dass du gar nicht mehr wirklich gehört hast. Du hast das angemacht, aber du hast nach 10 Minuten gemerkt, du kannst mitsprechen und hast dann parallel dann schon angefangen, noch was zu spielen und hast so halb mitgehört. Und dann hast du halb was gehört, halb ein Medium konsumiert, aber eigentlich hast du auch ein Lego gebaut oder gespielt oder irgendwas aufgebaut oder sowas. Und jetzt durch dieses, die hören immer eine neue Geschichte, hören die halt wirklich einfach hauptsächlich dieses Medium und spielen nebenbei nicht. Finde ich auch noch okay. Was gucken ist schon... Ja. Ich verstehe, dass man das nicht verbieten kann, weil ich merke jetzt, mein Sohn ist 8, ne? Und seine FreundInnen, die gucken eine Menge Filme. Und die gucken vor allem auch eine Menge Filme, bei denen ich denke, ja, aber die, das ist ja gar nicht alles angemessen. Also sind die euer Ernst? Das könnt, also das geht ja nicht. Das ist ja genau, FSK 12, die sind halt 8. Das ist 4 Jahre Unterschied. Und das sind 4 sehr bedeutende Jahre, muss ich mal sagen. Aber es ist völlig normal geworden, dass man irgendwie denkt, oh, das Kind nervt beim Frühstück. Wir haben auch Urlaub. Na ja, Mensch, komm, mach mal das Tablet an. Und dann merkt man, dass das funktioniert. Weil natürlich funktioniert das. Das ist ein Suchtmittel. Das ist mediales Heroin, das du diesem Kind spritzt. Und dann denkst du dir, ja, aber dann lass uns, ja, aber dann können wir ja immer ein schönes Frühstück haben. Und dann machen das Leute halt immer beim Frühstück oder beim Mittagessen oder eigentlich immer dann, wenn man gerade keinen Bock auf das Kind hat. Und das, da habe ich absolut keinen Bock drauf. Ja. Das ist einfach nur die Hölle. Deswegen, wir haben ganz strikte Regeln hier, ey.
Ja, wie, was ist die strikte Regel dann?
Bei uns gibt's, es gibt einen Film am Wochenende. Mhm. Der, und da wird auf FSK geachtet. Und ehrlich gesagt, gibt es sogar Sachen, die sind ab Null, bei denen ich denke, nee, das war ja, da muss eine Lobby hinterstecken. Ist ja nicht euer Ernst, dass das am Null ist. Das geht nicht. Das heißt, es wird darauf geachtet, welche Filme. Es gibt einen am Wochenende. Und ich verstehe, dass meine Kinder das hassen, ne? Weil alle erzählt in der Schule von so Serien und von so Filmen, die sie gesehen haben. Und warum darf ich das nicht gucken? Und dann denke ich mir, ja, weil du kein Psychopath wirst. Und das ist der Vorteil. Ja. Und deswegen darfst du das nicht. Schade. Aber du hast einen Hippie-Vater. Oh, deal with it.
Ja, genau. Ja, das ist dann, da muss dann halt später, dann die Auflehnung muss dann später stattfinden. Das ist ja absolut klar, dass dein Sohn dann BWL studiert. Das ist dann so. Das weißt du, einer, irgendwie muss man es machen. Irgendwie muss man den Dad dann aus der Reserve bringen. So, oder dass er, ich hatte auch irgendwann, ich durfte auch nie viel Fernsehen gucken und hab das dann irgendwann so alles nachgeholt. Also ich habe jetzt, im Durchschnitt habe ich genauso viel gesehen wie jedem Kind, das ab 3 alles sehen
würde. Ja, ich auch.
Ja, oder?
Ja, ich auch.
Ja. Aber ich
glaube. Ja, aber es macht einen Unterschied, ob du dann irgendwie mit 16, 17, 18 anfängst, voll viel Fernsehen zu gucken und so ein bisschen verdummst, oder ob du mit 3, 4, 5, 6 schon anfängst zu verdummen, weil dann ist einfach, also man merkt einfach, dass die Kreativität krass darunter leidet. Wenn ich mir angucke, wie viele Kinder dann spielen und aber einfach nur diese Serien nachspielen, die sie da geguckt haben.
Ja.
Und dann ist der ganze Nachmittag, spielt man das nach, weil das klar ist, du kannst ja, wenn du irgendwie 5, 6 Jahre alt bist, kannst du keine komplexe Geschichte verarbeiten, die du nicht erlebst, sondern die einfach vor dir abgespielt wird. Und dann brauchst du erstmal stundenlang, um das zu verarbeiten. Und wenn die das nicht machen, die Kinder, dann haben sie auf eigene Ideen und eigene Spiele. Und das ist sehr viel geiler, glaube ich. Vielleicht stimmt es auch nicht, keine Ahnung. Aber ich mach's so.
Das stimmt. Vielleicht vergleicht man ja auch die eigene Geschichte dann immer mit der Geschichte, die man sozusagen von Erwachsenen, die das beruflich machen. Und dann ist man ja nie so gut. Das ist ja super deprimierend dann auch.
Ja.
Das war jetzt, der Höhepunkt war dann so ein 12-jähriges Kind oder 13-jähriges oder 14-jähriges Kind, so um den Dreh. Ich würde sagen eher so 13, 14.
Aha.
Vollpubertät. Und der hatte, also es war so geil, der hatte die ganze Zeit, also ich habe gedacht, er ist alleine im Urlaub, bis ich gecheckt habe, nee, die zwei Leute daneben, das sind seine Eltern. Und der hatte halt minus 10 Bock und der war wirklich ein laufender Fuckfinger an die Welt. Der hatte nämlich so fette Kopfhörer auf. Die ganze Zeit, der ist zum Buffet gegangen, zum Frühstücksbuffet, mit diesen Kopfhörern auf und der hatte wirklich sogar dabei sein iPad. Also links iPad, rechts der Teller, gar kein Problem. Der hat konsequent nur durchgebinged und die Eltern saßen daneben. Das war wirklich der Wahnsinn.
Ja, kann ich halt nicht. Also ganz im Ernst, im Urlaub, egal wie alt die sind, wenn die mit uns in den Urlaub fahren, ne, dann ist Medienverbot fertig. Also,
ja, aber ich glaube, das ist ja wirklich.
Ich werde, glaube ich, zu dem, den ich als Sohn gehasst hätte und auch zwischendurch gehasst habe, weil bei uns war das auch so. Erstens, gut, wir hatten nicht wirklich ein Handy und zweitens waren wir nur an Orten, wo es einfach damals kein Handyempfang gab. Es gab nicht, konntest nicht irgendwas im Internet gucken auf einem dänischen Campingplatz. Die Möglichkeit existierte einfach nicht. Und das war mega geil im Nachhinein betrachtet. Deswegen, nee, die gucken gar nichts, ey. Ist Urlaub.
Ja, genau. Aber ich glaube, dieser Typ war auch wirklich so, das ist dann so dieses Alter, ich finde, da muss man als Eltern aufpassen. Jetzt hier mal Tipp an alle Eltern. Wenn die 13 oder 14 sind, ne, Kinder haben minus 10, also nein, ist ja okay, könnt ihr ja machen, aber man darf dann halt nicht überrascht sein, dass dein Kind hat null Bock auf dich und hat null Bock, mit seinen Eltern in Urlaub zu fahren. Und das war einfach nur, also ich würde fast sagen, das war nicht so, die Eltern haben so ein, von wegen Eltern- und Medienverbot oder so, der hatte ein ganz krasses Elternverbot. Ein Elternverbot in seinen Medien. Also das war so, ja, stört mich bitte nicht in meinem Alltag. Wenn ihr jetzt unbedingt in Urlaub fahren wollt und ich muss, das bin da gesetzmäßig offenbar gezwungen, das zu machen, dann okay. Aber ich mache 24/7 einfach nur das, worauf ich Bock habe. Fickt euch. Das war wirklich, der hatte auch immer so ein schwarzes Shirt an, war kreidebleich und so eine Brille auf. Und ich habe gedacht, Alter, wie krass bist du? Wie krass bist du? Und er hat sich dann so Videos angeguckt von Minecraft. Also wie Leute Computerspiele spielen.
Ja,
Wahnsinn.
Ja.
Hat mir gut gefallen.
Und da ist es, ehrlich gesagt, ist es das Gleiche wie mit neue Geräte anschaffen. Ne? Du findest immer irgendeine Begründung dafür, warum das die Kinder machen sollten. Was ich meistens höre ist, naja, du kannst sie ja, wenn du die davon fernhältst, ne, du musst die ja irgendwie auch medial schulen und du musst sie irgendwie auch vorbereiten auf ihre Zukunft und auch, dass sie in dem Internet. Ja, aber das hat ja, also erstens ist die Zukunft meiner Kinder nicht, dass sie den ganzen Tag Filme gucken, weil. Also das ist einfach keine Zukunft, niemand macht das.
Mein Kind soll Kiffer werden, das wäre mal geil. Das wäre mal geil, wenn Eltern das haben. Ja, ich hab so Bock drauf, also ich habe mir jetzt schon eine kleine Übungsbon, so eine Spielzeugbon gegeben und wir gucken den ganzen Tag Filme und so. Neulich hat er zum ersten Mal in eine Flasche gepinkelt, ich freue mich. Das fände ich gut.
Ja, das fände ich konsequent, dann ja. Ist es okay.
Ja.
Nee, aber weiß ich nicht. Also es heißt dann immer, ja, man muss die müssen ja irgendwie lernen, damit umzugehen. Aber die lernen das ja nicht, damit umzugehen.
Also wenn, dann muss es zusammen
wir
machen.
Wir können das. Ich kann nicht damit
umgehen. Du musst es zusammen machen mit den Kindern und dann darüber reden vielleicht. Ja, genau. Und wir haben das alle nicht so drauf.
Ja, ich muss alle Apps, auf die man was gucken kann, löschen, weil ansonsten hänge ich nonstop am Handy. Jetzt hänge ich nicht am Handy, weil an diesem Handy, da ist auch nichts drauf. Da ist absolut, da ist Messenger-Dienste drauf, mit denen ich kommuniziere und das war's. Und dann geht es. So, und also ich weiß, dass ich das nicht lernen kann. Wie soll ich das den Kindern beibringen, indem ich die nonstop irgendwas gucken lasse, weil, naja, müssen die ja einschätzen können. Können sie nicht. Die sind zu klein.
Ja, genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, man bringt ihnen das am besten bei, indem man da wenig, also sozusagen eine Struktur von außen erstmal vorgibt und dann halten die sich, dann erschaffen die sich selber irgendwann welche. So wie wir das jetzt halt machen.
Ja.
So, also auch so ungeil diese Mittel auch sind wie, also ich habe ja jetzt auch 18 Apps, ne? Also ich hatte kürzlich bei Instagram hatte ich so ein Zusatzprogramm. Das hat dann immer, man musste dann immer so 30 Sekunden durchatmen, bis Instagram gestartet wurde zum Beispiel. Also es war dann immer super nervig, das zu machen. Und da musste man auch immer eingeben, okay, wofür möchtest du denn Instagram jetzt gerade nutzen? Sei bitte ehrlich. Super nervig. Hat aber dazu geführt, dass ich es weniger nutze.
Ja, genau. Aber das ist ja, also dadurch, dass wir das so intensiv genutzt haben und uns niemand erklärt hat, was cool ist und was nicht, und die mächtigsten Firmen der Welt darauf bauen, dass wir danach süchtig werden, weil damit verdienen sie ihr Werbegeld, dadurch müssen wir uns da so durchkämpfen. Und ich habe keinen Bock, dass meine Kinder das machen, deswegen halte ich sie möglichst lange fern von dem Scheiß.
Ah, Moment, ganz kurz, Druckerproblem, Moment. Moritz, okay, alles klar. Ich habe nämlich Blätter fallen hören. Die letzten sind runtergefallen, aber es ist jetzt wirklich durch. Das ist fertig jetzt. Alle Kühlschränke sind ausgedruckt. Fantastisch.
Aber wie viel Taxi bist du denn gefahren? Wobei, ja klar,
nicht so ich meine,
du fährst halt vom Bahnhof zum Laden und vom Laden zum Hotel und vom Hotel zum Bahnhof. Das sind ja pro Auftritt eigentlich schon mal drei Fahrten.
Ey, Moritz, ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, das sind auch wirklich lange Quittungen. Das sind wirklich so zweiseitige Quittungen immer. Die habe ich dann immer doppelseitig drucken lassen. Ja. Das dauert ein bisschen.
Ja, okay.
So viel ist es nicht. So viel, wenn man die Zahl dann hört, dann klingt es erstmal groß, aber wenn man es auf den Tag runterrechnet, ist gar nicht mehr so viel. So. Du hast letztes Mal im Podcast gesagt, ey Till, wie ist es denn hier mit ZuhörerInnen-Feedback? Gibt's da was?
Ja.
Und ich habe gesagt, ja, die Podcast-Maschinerie läuft langsam erst wieder an. Vielleicht kommen wir in den nächsten Folgen dazu. Jetzt kommen wir dazu. Und hier gibt's zum Beispiel ich lese schönes Feedback ja vor allem gerne vor. Und das scheinen die Leute zu ahnen. Denn hier steht schon Betreff, das liebe ich auch, ja. Wir schreiben wirklich Leute bei Instagram und schreiben Betreff, Doppelpunkt. Das liebe ich. Ja, ich mag so eine Ordnungsfunktion, dass man sofort einordnen kann. Finde ich super gut. Also ganz lieben Dank, übrigens ganz lieben Dank, das haben wir gar nicht so gemacht, wir wollen jetzt auch gar nicht zu sentimental werden, aber dass ihr uns da so die Treue haltet, das ist wirklich cool und das ist ja wirklich so eine gewachsene Gemeinschaft mittlerweile über die Jahre Talk und Gastfans und das sind wirklich immer super nette Nachrichten, vielen lieben Dank dafür. Das kann man vielleicht jetzt hier nochmal ganz kurz sagen. Diese Nacht ist auch wieder so ein Fall, wo ich mich wirklich gefreut habe und zwar, hey Till, ich wollte nur noch einmal ein großes Danke da lassen, einmal grundsätzlich für die konstant gute Unterhaltung, so, aber vor allem für deine Nummer über Langeweile beim Tinder-Date. Ich hatte exakt die Situation so am Sonntag und bisher war ich immer der Meinung, es gebietet die Höflichkeit, die Minimum 2 Stunden irgendwie durchzustehen. Ne? Also, dass man sich trifft, man merkt, das ist es eigentlich
dass
nicht
man,
und
so
man bleibt
Date,
dann auch 2 Stunden bei einem Date.
2 Stunden. Ja. Warum? Wieso?
Pass auf, Moritz. Ja, pass auf, Moritz. Ja, Moritz. Ja. Stopp.
Ja.
Genau. Aber dann kam ja auch eine Nummer von Moritz über unzufriedene ZuschauerInnen Sinn und dass man ja auch einfach gehen könne, wenn es einem nicht gefällt. Also habe ich das klar, aber freundlich nach 20 Minuten habe ich den Abbruch kommuniziert und zumindest ich hatte dann noch einen tollen Abend, statt die Zeit von 2 Leuten zu verschwenden. Von daher nochmal danke. Ich habe mich fast 29 Jahre lang nicht so erwachsen gefühlt. Viele Grüße. Das ist doch fantastisch.
Ja, das ist doch gut.
Ja, das gefällt mir sehr. Ich finde, man muss auch wahrscheinlich, also ich hatte jetzt neulich eine Bekannte, die hatte auch ein Date und das war auch so Mittel. Das war auch nur so Mittel und da hatte sie auch, weil irgendwann, ich kann das total verstehen, irgendwann hat man, wenn man jetzt weit über diese 20 Minuten hinaus ist, dann hat man irgendwann den Absprung verpasst und dann macht man es auch nicht mehr. Dann hat man sich innerlich so entschieden, machen das jetzt hier fertig, das Date.
Ja, das ist klar.
Genau. Und dann war ich lustigerweise zufällig dabei, weil ich sie aus Umständen getroffen habe. Da habe gedacht, wer ist denn der Typ hier? Was ist das denn? Was ist denn, warum hängt denn der Typ hier mit rum? Ja, und warum ist der so halb so weird, flirty, das passt irgendwie gar nicht alles. Und dann ging der irgendwann, hab ich gedacht, wer war das? Der kanntest du den? Ja, nee, es war ein Date, der hatte dann heute noch mit da irgendwie. Hatte ich nicht klar kommuniziert, dass wir da hätten wir ein gutes, also sie, es war gar nicht so, dass sie sich mit dem Typen vertan hatte, aber so, das ist ja auch ein beliebter Datingfehler, glaube ich, dass man so das Ende des Dates nicht klar definiert, dass es dann so ist, dass man manchmal Leute fragen, ja, und was machst du noch so? Und dann sagt man so, ja, ich gehe jetzt einkaufen, dann kommt der andere beim Einkaufen mit, wo ich denke, nein, gar nicht cool. Das klingt dann immer, das ist so für einen Moment, das ist nämlich genauso wie bei Anschaffung oder so, man belügt sich selber, man denkt so, das ist doch eigentlich auch mal ganz witzig, dass man da direkt so im Alltag, aber nein, also das ist wirklich, da muss ich sagen, für euch getestet, nein, ist nicht cool. Wenn man sich denkt, ach Mensch, ist doch auch mal lustig so rum. Nee, also diese Dating-Regeln, die sich über Jahrzehnte, Jahrtausende, möchte ich fast sagen, herausgebildet haben, die haben schon alle ihren Sinn. Und am Anfang so kennenlernen und so Date-Situationen im Restaurant oder so, dieses relativ Konservative, das ist schon okay. Das Setting darf konservativ sein, das Gespräch darf es nicht sein. Oder, Moritz?
Ja, bin ich absolut, ich habe auch gerade über nachgedacht, finde ich absolut richtig. Ich finde es auch völlig okay, von Anfang an zu sagen, ey, lass doch mal uns treffen. Und dann aber auch gleich zu sagen, ich kann bis 17 Uhr. So.
Ja,
dann gesagt, wir treffen uns,
direkt
treffen,
ein, genau.
Zu perfekt. Sagen, pass auf, um 17 Uhr, wir treffen uns und bis da. Und dann ist Schluss, dann muss man halt los. Ob das nun gelogen ist oder nicht, ist ja am Ende völlig egal. Aber ich finde es gerade geil, wenn man sich beim ersten Mal kurz sieht. Also entweder merkst du nach einer Stunde, ja, das war's. Oder du merkst nach einer Stunde, oh Mann, scheiße, ich hätte voll Bock, dass wir noch mehr Zeit miteinander verbringen. Und dann hast du ja richtig Bock aufs zweite Date.
Ja, genau. Oder es ist magisch.
Du solltest ein Date immer hungrig verlassen.
Eigentlich hungrig verlassen. Es ist wie bei einer guten Stand-Up-Show, ja? Immer das Publikum ein bisschen hungrig lassen. Das Publikum ist denken, ein bisschen zu kurz war's. War ein bisschen zu kurz. Krieg ich nächstes Mal,
nie,
oder?
Nie länger als 90 Minuten. Nie länger als 90 Minuten. Und mittendrin mindestens 20 Minuten Pause für beide. Zum Erholen. So.
Im Date auch, meinst du? Date-Pause. Oh, das wäre so geil.
Date-Pause. Du brauchst mitten im Date so 20 Minuten, damit du danach nochmal zusammenkommst. Und dann, weil klar, auch bei jeder Show. Es gibt so viele Shows, wo du merkst, erste Hälfte war okay. Dann haben alle so 20 Minuten Pause gehabt. Und dann war die zweite richtig geil. Genau. Weil Leute hatten so 20 Minuten, um zu merken, okay, jetzt habe ich mich hier eingestellt. Okay, man kann sich noch so ein bisschen sammeln. Und dann kommt man mit richtig Bock in die zweite Hälfte. Vielleicht ist es beim Date auch so, dass man erstmal so 45 Minuten lang dann isst und dann trennt man sich für 20 Minuten und merkt mittendrin, nee, weißt du was, ich habe eigentlich richtig Bock, noch was über ihn rauszufinden. Meine Aufregung hat sich so ein bisschen gelegt. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, diese 8 Fragen habe ich noch gar nicht gestellt, das interessiert mich eigentlich voll. Und dann startet man das Date in die zweite Hälfte, in die zweite Runde quasi, die zweite Hälfte, nach der Pause. Und dann hat man vielleicht noch mal richtig Bock, ein paar Sachen rauszufinden, weil man auch weiß, es sind ja auch nur eine Dreiviertelstunde. Stimmt. Und dann ist das Date schon wieder zu Ende.
Ja, finde ich eigentlich ganz geil, dass man so nach 20 Minuten, aber wie macht man das? Also man geht dann so spazieren, ja, und sagt dann so, okay, also wir haben hier 90 Minuten Zeit, ja. Also man trifft sich um 3 und sagt, also 4:30 ist das Date zu Ende. Gibt auch keine Zugabe, ist auch wichtig, ne? Also keine Zugabe, man geht sofort raus aus dem Date. Und dann sagt man so, also nach einer halben Stunde ist Pause. Und es kann sein, dass einer von beiden oder beide nach der Pause nicht mehr wiederkommen. Das wäre echt geil, wenn man das direkt so verregelt, oder?
Ja, ich finde, ja, das ist ganz geil, zu sagen, pass auf, wir machen eine Dreiviertelstunde und dann gehen wir beide eine Viertelstunde alleine irgendwo hin und dann treffen wir uns hier wieder oder auch nicht. Das sehen wir dann ja. Das ist ja auch nochmal spannend, weißt du? Und dann hast du ja, dann gibst du dir ja auch Mühe. Erstens, weil du willst die Person beeindrucken, wenn du sie magst und du hast auch diesen automatischen Ausweg von, ja, pass auf, ich muss einfach nicht wieder zurückgehen.
Ja, das ist fantastisch.
Du kannst auch höflich sein und zurückgehen und sagen, ey, ich habe jetzt in der Pause gemerkt, also für mich ist das gar nicht hier. Aber dann hast du trotzdem nur eine Stunde Leben vergeudet. Und ich finde das völlig okay, wenn man ein Date abmacht, einfach zu sagen, ey, pass auf, ich hab eine echt verrückte Idee, findest du vielleicht scheiße, ne? Aber lass das doch mal ausprobieren. Und wenn das Gegenüber sagt, weißt du was, lass das machen, dann hat man ja schon eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass man ein weirdes Date plant.
Absolut, ja genau. Ah, fände ich fantastisch. Wenn das mal Leute ausprobieren, also vom Fachmann für Kenner, da würden wir uns sehr freuen, dass ihr da so eine Stiftung Warentil da mit zu uns bringt, eine externe Prüfung da einfach mal stattfindet. Würden wir uns freuen.
Ja, finde ich wenig interessant. Ja. Und ich glaube aber dieses, also ich kann auch nachvollziehen, dass man dann irgendwie das Date ganz okay läuft. Also ich kann das nachvollziehen, dass man sich denkt, wenn das richtig gut läuft, weißt du was, lass doch nochmal einkaufen gehen. Ich muss einfach dringend einkaufen. Hast du nicht Bock mitzukommen? Ich glaube, dass das funktioniert, aber dann muss es halt, da musst du lieber auf den ersten Blick sein, ne? Da musst du halt wirklich nach 2 Stunden Kaffee trinken nicht genug voneinander kriegen und dann kann man das machen. Aber ich glaube, so ein halbgares Date mit zum Einkaufen zu nehmen, das ist einfach nur traumatisch. Das ist einfach nur, das macht dann mehr kaputt, als es jemals hätte kitten können.
Es ist super komisch. Vor allen Dingen, die Person sieht dann auch, was du einkaufst und denkt sich dann so, aha, okay, so viele Dosen-Ravioli? Ja. Aha, finden wir das gut? Ja, oder man wird natürlich dann nicht die Dosen-Ravioli kaufen, sondern dann so Sachen, die man sonst gar nicht kauft. So so viel Schnittlauch oder so. Ja, dann kaufst du
da irgendwie Passionsfrucht. Genau,
oder so, oh, ein Porree. Geil, ja, viel Gemüse einfach. Oh, ich liebe ja Gemüse. Ja, so, Mutz, dann geht's weiter. Wir machen hier richtig ordentlich mal einen Jahresstart, würde ich sagen. Ja, die Jahresinventur, das geht jetzt hier richtig los bei Talk ohne Gast. Ein weiterer Nachtrag, eine weitere Zuschrift hat uns ereilt. Und zwar zur Wasserglasfrage. Ist eine lange Nachricht, ich kürze die jetzt mal ab, von Britta, liebe Grüße. Die hat gesagt, naja, ich war mal Kellnerin und Thema Wasserglas einschütten, hatten wir mal drüber geredet. Warum schicken die dann immer nur...
Ja. Bisschen
warum schenken wir ein bisschen nur ein? Und sie sagte, naja, also ehrlich gesagt, uns kam das allen sehr zu Pass, uns KellnerInnen, weil dieser Moment, wo man das Wasser einschüttet, so awkward ist, weil alle am Tisch leise sind. Und das ist irgendwie so ein unangenehmes Gefühl, dann während man so das Wasser einschenkt. Deswegen ganz schnell einschenken, da muss man nicht so lange einschenken.
Stimmt.
Fand ich eine schöne Idee. Das aber stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, machst du das, weil ich habe das häufiger mal so gemacht. Ich glaube, ich habe das sogar fast so gelernt. Also nicht so, dass mir meine Eltern gesagt hätten, so jetzt lernst du, wie man das macht. Aber so man guckt sich das ja ein bisschen ab. So, und das habe ich mittlerweile gelassen, weil ich finde das auch immer so komisch. Ich finde das fast ein bisschen unhöflich, dass man so tut, dass der Kellner oder die Kellnerin das Gespräch unterbricht.
Ja, genau.
Also ich würde jetzt sagen, wenn er das Wasser einschüttet, würde ich sagen, einfach, ah, danke, und dann direkt weiterreden. Und oft sind jetzt die Gespräche, also es sei denn, es ist ein Schlussmachgespräch oder ein Heiratsantrag oder, weißt du, sowas. Oder wer kriegt gerade Kinder? So ein Scheidungsding. Ansonsten kann man ja einfach weiter, oder man hat so ein fieses Sexgespräch gerade, ne? Das ist auch nicht so gut. Aber sonst gibt's ja jetzt viele Gespräche, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so wichtig, da kann man jetzt einfach weiterreden.
Ja, ich glaube, das ist ja aber genau aus dem Gefühl geboren. Also ich glaube, man hat das Gefühl, man will höflich sein. Also wenn man jetzt einfach so weiterredet, dann ignoriert man die Kellnerin. Und deswegen hört man so auf, um klarzumachen, wir sehen, dass du gerade was für uns tust und deswegen reden wir nicht einfach weiter und ignorieren dich. Aber dadurch, dass man das macht, wirkt es so, als würde man warten, bis die Person weg ist, damit man weiterreden kann und schließt sie damit aus dem Gespräch aus. Also es ist, glaube ich, alles immer ein bisschen merkwürdig.
Ja, ich finde weiterreden okay.
Ich würde dieses Eingießen einfach lassen.
Ja, eigentlich.
Schmeiß da eine Flasche und ein Glas auf den Tisch und geh.
Ja, aber Moritz, das habe ich, ja, müsste man dann lernen, aber, ne? Weil ich würde dann auch schon sagen, ach, sind wir es nicht mehr wert, dass du es hier einschenkst? Weil ich denke, das wird so gemacht im Restaurant, weißt du? Da würde ich sofort gucken, wie macht sich denn bei anderen? Okay. Ja, ist es jetzt hier was Besonderes? Ja. Also, Fräulein, hallo?
Gazong.
Ja.
Gazong.
So, und apropos Fräulein, ich möchte hier, ich weiß nur nicht, wie wir das machen muss. Ich pass auf, das ist jetzt quasi eine interne Beratung unter uns jetzt mal, ja? Mhm. Mal, tu mal so, als wären die HörerInnen nicht da. Ja, wir gehen mal kurz um die Ecke.
Ja.
Jetzt ist das so, Moritz. Ich habe ein Wort, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich das bisher noch nicht gehört habe und das ist eine Neuschöpfung von mir. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast schon gesagt und ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass das Wort Karriere macht und das gar nicht mehr klar ist, von wem das ist. Ne?
Ah, okay, so. Ja.
Also ich will das jetzt hier nicht als Trademark anmelden oder so, aber ich will das hier im Podcast schon einmal mal gesagt haben wollen, dass es eigentlich von mir ist. Ne? Und das ist das Wort.
Ja, aber könnte man, kann man Worte nicht vielleicht sogar als Trademark, also kann man sich da nicht drum kümmern, anwaltlich, dass man da jetzt, dass man das irgendwie klarstellt, dass das dein Wort ist?
Ja, das ist, du weißt doch, wie es ist bei mir und Papierkram. Ich habe da irgendwie, das ist, also da, ich glaube, da muss man mindestens 5 Unterschriften machen und 3 Telefonate und 10 Mails. Das ist mir zu viel. So, aber ich möchte es ja auch einfach nur sagen, ich bin ja auch gar nicht so, oh, das ist meins und da will ich jetzt Geld für, ist mir egal. Aber ich will das einmal, zumindest so eitel bin ich schon, ja, dass ich da einmal sagen möchte, das ist wohl von mir. Und jetzt da, und dann möchte ich auch dieses Wort aber auch promoten für 2023. Und ich will erstmal das, ich erstmal das Wort sagen oder ich sag jetzt mal das Wort.
Ja, lass uns einmal zurück zu den ZuhörerInnen gehen und dann sagst du es einfach.
Ja, gut, okay, alles klar.
Ja.
Moritz?
Ja.
Ich bin ja übrigens der Erfinder des Wortes Boomerlicious.
Boomerlicious?
Ich weiß, Boomerlicious. Also wenn jemand sehr doll abboomert, dann ist es, oh Gott, oh mein Gott, das war gerade Boomerlicious. Das ist ja richtig krass. Wir haben so im Urlaub so Leute getroffen, oder? Boomerlicious ist ziemlich gut. Jetzt ist die Frage, Moritz, wie machen wir das? Also sollte es ab und zu einfach im Podcast gefeatured werden oder hat es jetzt sogar eine eigene Kategorie verdient, dass wir sagen, Boomerlicious? Ja, ist es hier im Podcast?
Ich
würde
ehrlich gesagt, ich hätte sofort gedacht, da machen wir eine Kategorie draus. Auf jeden Fall.
Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt sagen, ich hätte sogar direkt Boomerlicious was mäßig anzubieten.
Ja, hau raus. Ja, bitte.
Dann kommen wir jetzt zur Kategorie. Ich hoffe, da wird was Schönes gezaubert von Anita. Liebe Grüße an unsere tolle Redakteurin und überhaupt alle lieben Leute von Fritz, die uns hier auch technisch sehr unterstützen, sehr unter die Arme greifen, sage ich mal. Denn wenn uns nicht unter die Arme gegriffen wird, dann fallen wir um. Das ist wirklich ganz klar bei uns beiden. Jetzt also zur Kategorie Boomerlicious. Boomerlicious. Was ich so richtig geil Boomerlicious finde, ist, also wenn so zwei, also das, ich erzähle von einem Erlebnis, und zwar Urlaub auch, und zwei Männer, ein Vater und Sohn, reden auf meine Freundin ein und erklären ihr Dinge, die sie weiß.
Ja, so Mansplaining.
Das ist fantastisch. Ja. Also ich weiß, das gibt's schon, ja, das ist Mansplaining, aber es ist so ein Double Team, ja, wo man sagt, also klar, das ist schon das normale Boomer ist so, ein Mann erklärt was, na klar, ja, aber die beiden wirklich geballt, ja, also der Vater immer noch
wie alt?
So, ja, wie man das so macht mit dieser,
wie alt waren die?
Eher so 60, würde ich sagen. Anfang 60, Ende 50 und eher undefinierbares Alter tatsächlich. So, also ich würde sagen, von 12 bis 20 alles dabei. Okay. Wirklich, also ganz cool. Nein, ohne Scheiß, der sah total erwachsen aus, aber was er gesagt hat, war dann immer so, je mehr er geredet hat, desto jünger habe ich ihn geschätzt.
Mhm, okay.
So.
Also entweder haben die meiner Freundin
so viele Sachen beigebracht.
Entweder ein junger Mann oder ein stumpfer Erwachsener.
Genau, das kann auch sein. Es kann auch sein, dass es Brüder waren. Ja, und der eine ist einfach nur, das weiß ich nicht. Aber wirklich, die haben sich halt so gegenseitig hochgeschaukelt, weil die haben quasi über Bande, also meine Freundin war die Bande, haben die sich mitgeteilt, was sie über die Welt wissen. Ja. Weißt du? Das ist fantastisch. Und meine Freundin saß da, aha. Ja, Und er hat dann auch manchmal so Sachen dazu, also dem Sachverhalt da, der da besprochen wurde, also war nichts Großes, irgendwie, was man schon mal gesehen hat, es ging um Meer, keine Ahnung, also wirklich so, jetzt nichts besonders Spannendes oder so, oder Fischarten oder so. Und dann hat sie dann ab und zu auch was zu der Fischart, die da jetzt gerade gefeatured wurde, so beigetragen. Ja, also ich kann jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber sowas wie, das ist ein Doppelkiemer, also das ist ja, Also nee, ist schon, nee, das ist nicht der Zackenbarsch. Das ist eine andere. Das ist eine spezielle Forellenart. Ja. Und so, ne? Also sie hat klar gemacht, dass sie also das relativ doll weiß, da was drüber weiß. Und das war dann aber, weil sie merkte dann auch schnell, das stört ihr einfach nur das Gespräch. Das spielt gar keine Rolle. Ja, weil die unterhalten sich eigentlich miteinander über sie. Einfach nur. Das war richtig schön. Das war, also da hieß es dann wieder, oh, das ist aber boomalicious. Ja. So, das möchte ich, also da möchte ich jetzt, dass wir da im nächsten Jahr da ein bisschen was finden, ja. Also wenn Leute so ein bisschen abboomern, dass sie vielleicht uns schreiben auch und wir können das dann mal verlesen. Was sind so Sachen, wo man sich denkt, das ist nicht nur boomerhaft, wo man sagt, ach Mensch, okay, ja, das ist einfach eine, ich sag mal, das ist ein Handy am Gürtel, das ist nichts Weltbewegendes, ja. das ist Boomer-Material, ja. Ja. Aber wo man sagt, ah, das ist wirklich boomerlicious. Ja. Da bitte melden.
Ja, finde ich gut.
Da würde ich
finde eine schöne neue Kategorie. Apropos Kategorien, lass uns in der Kategorie gleich weitermachen. Lass uns zu unserer neuesten Ausgabe kommen von Sachen, die nach Fakten klingen oder auch, das wissen ja nur die wenigsten.
Juhu!
Sachen, die nach Fakten klingen.
Und zwar habe ich gedacht, wir haben das noch gar nicht gemacht, ne? Wir können ja einmal wenigstens am Rande unsere nächste Tour promoten. Und zwar sind wir wieder mit Schund und Asche auf Tour, und zwar in Städten, in denen wir bisher so gut wie noch gar nicht unterwegs waren. Und da habe ich gedacht, was ist naheliegender als ein Städtespezial in der Kategorie Sachen, die nach Fakten klingen.
Finde ich super. Ganz kurzer Einschub dazu, weil das so gut passt auch. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drüber reden, über Evente. Ja, also wir beide nämlich, weiß ich, du machst es, glaube ich, auch viel über Ticket-Toaster, ne?
Ja, meine Tickets laufen überall. Es gibt natürlich verschiedene Veranstaltungsorte, die haben einen Vertrag mit Eventim oder Reservix und sowas und die müssen ein bestimmtes Kontingent dann über die Ticketseite verkaufen, aber überall, wo es geht, verkaufen wir sämtliche unsere Tickets über Ticket-Toaster, ja.
Ja, also hier nochmal eine Bitte, also bevor wir da jetzt so tief ins Thema einsteigen, aber das ist vielen Leuten nicht klar und muss euch auch nicht klar sein, das ist auch euch völlig zu Recht egal, aber es ist so, Eventim ist quasi sowas wie ein Monopolist und wie das Monopolisten gerne so machen, nehmen die einfach sehr, sehr viele Gebühren dafür, dass du dir einfach nur dann ein Ticket ausdrucken kannst. Meistens. Und das sind mittlerweile echt so absurde Preise von so 4-5 Euro, wo ich denke, also das kommt dann nochmal auf den Preis drauf. Wir haben da 0 Euro von. Ja, also es ist richtig daneben und guckt bitte auf unseren Plattformen. Es gibt unterschiedliche Kontingente. Das heißt, und es ist meistens so, dass man jetzt, wenn man zum Beispiel eingibt, Moritz Neumeier und Till Reiners in Köln zum Beispiel, dann ist die erste Seite, die da kommt bei Google, ist dann meistens Eventim. Und das kann aber sein, dass wir da gar nicht auftauchen, weil wir selber Kontingente haben. Deswegen guckt bitte immer auf unseren Seite. Da sind die Sachen von Ticket-Toaster. Es gibt auch noch andere Anbieter von Tickets, zum Beispiel Reservix oder so. Und die nehmen wesentlich weniger Gebühren. Also ist für euch ganz geil. Und wenn ihr bei Eventim guckt nach irgendwem von uns beiden und da ist eure Stadt nicht dabei, dann kann es auch einfach sein, dass es da kein Kontingent bei Eventim gibt. Und da ist da auch wieder die Lösung. Guckt bitte bei uns.
Tillreiners.de, MoritzNeumeier.de.
Weil die ganz, genau.
Immer die beste Adresse.
Ja, genau, weil wir schreiben voll viele an, so, ey Till, ja, du bist ja gar nicht in der Stadt. Ich so, das ist der Vorverkauf läuft doch längst. Und die googeln dann einfach immer nur Till Reiners und dann die Stadt, weiß nicht, Till Reiners Wien oder so. Und genau, das ist der Hintergrund.
Immer auf die eigene
Homepage. Also, die Städte, in denen wir sind, Schund und Asche-Tour, im April sind wir da, oder?
Ende März, Anfang April. Wir sind zum Beispiel, die Kategorie funktioniert so, ich werde dir einen Fakt präsentieren und Till Reiners muss dann überlegen, stimmt dieser Fakt oder habe ich mir diesen Fakt nur ausgedacht? Wir sind zum Beispiel am 21. März in Hannover. Und es wissen ja die wenigsten, aber in Hannover wurde ja der Tapetenkleister erfunden.
Ah, das ist eine spannende Nummer. Ah, okay, ich finde das so absurd, dass es dann erst erfunden wurde. Also, dass es ausgerechnet in Hannover erfunden wurde. Und also gibt's Tapete, irgendwie ist das für mich was Britisches.
Tapete.
Aber wir Deutschen, wir haben so viel Tapete. Die Tapete, die schöne Tapete. Nee, aber wir Deutschen, da muss man mal sagen, ne, das ist
kann man ruhig mal stolz
kann man aber sein.
Wenn man das Wort wir Deutschen den Ausdruck benutzt.
Ja. Selbstverständlich. Deutsche immer nur brüllen, das ist ganz wichtig. Die Rücken gerade machen, ja, auch innerlich. Mal mit stolzer Stimme, mit fester Stimme sagen, ja, wir haben viel erfunden. Deutsche haben viel erfunden. Und deswegen könnte das sein. Ja, ist so, ja.
Ja, es stimmt. In Hannover wurde Tapetenkleister erfunden.
Ja!
Ja.
Mega. So, und das ist auch wirklich, das ist auch was, das passt zu Hannover. Ich sage jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht meine. Ich sage einfach nur Tapetenkleister, ne? Passt richtig zu Hannover. Absolut.
Hannover ist städtemäßig gesehen die Raufasertapete Deutschlands, muss man sagen.
So, das hast du gesagt, da distanziere ich mich. Tolle Stadt, ja. Hannover. Gerne wieder. Ja.
Am 25.03., vier Tage später, sind wir in Paderborn.
Ja, gut. Und da muss
Warum
man sagen, wenn das...
in Paderborn sind.
Also, wenn Hannover die Raufasertapete ist, dann ist Paderborn... Also, wisst ihr, da fällt mir keine Tapete mehr zu ein, muss ich sagen.
Nee, Paderborn ist eher so Rollputz.
Ah ja, okay, ja. Was ist denn mit Paderborn jetzt?
Ja, der Paderborn liegt ja am Fluss Pader. Ne? Das ist die Pader.
Das wird Paderborn nicht müde zu erwähnen. Ja,
ja. Ja, ich weiß, ja, das hat mich auch daran erinnert, wann immer man da ist, wird immer erzählt von der Pader. Und ich habe mir natürlich einen Artikel angeguckt zu Paderborn und habe herausgefunden, warum der Fluss Pader heißt. Ob das stimmt, weiß man nicht, ne? Weil das ist nur die Geschichte, die man sich erzählt in Paderborn. Ja. Aber die Geschichte, die man sich erzählt, ist, dass dieser Fluss benannt wurde von irgendeinem Herzog, der da residiert hat. Ja. Und wer diesen Fluss benennen wollte nach seinem Vater,
ja.
Der Vater hatte aber den gleichen Namen wie er,
ja.
Und dann gesagt hat, ja, das kann ich nicht machen. Und deswegen ihn als, also die Pader kommt aus dem Wort Padre, also von dem Wort Vater.
Ja. Also ich glaube, das ist wieder so ein ganz klassischer Fall, Moritz, wo du mir versuchst, einen Bären aufzubinden. Weil ich hätte das nämlich, wenn ich was erfinden würde über Paderborn, dann würde ich das nämlich genauso machen, wegen Pader, Vater und so. Deswegen glaube ich, das ist 1A gelungen.
Ja, ist es. Es ist 1A gelungen.
Ja, ist gelungen, das siehst du. Ja, ja. Hab ich Profiler-mäßig. Ich würde es genauso machen. Ja.
Am 26.03. sind wir in Kassel. Und in Kassel gab es standardmäßig bis 1982 zwei Bürgermeister. Was für Kassel erstaunlich wenig Bürgermeister sind, historisch gesehen.
Wie, das verstehe ich nicht. Nochmal, hä? Es gab zwei Bürgermeister.
Also, es gab in Kassel bis 1982 gab es immer einfach zwei Bürgermeister. Da brauche ich auch nicht gendern, es waren immer nur Bürgermeister. Was ja erstmal merkwürdig ist, wenn man denkt, also weil warum gibt es zwei Bürgermeister? Wenn man dann sich aber die Stadtgeschichte anguckt, muss man sagen, früher gab es einfach 8 Bürgermeister. Es gab einfach 8 Bürgermeister in Kassel. Also immer so zwischen 6 bis 8.
Ja.
Das Ding war, ist damals gab es einen Stadtrat. Und das war, also die Idee in Kassel war, dass es den Stadtrat gibt und dann gibt es den Bürgermeister von diesem Stadtrat. Der ist der Vorsitzende von dem Stadtrat. Und dann hat man aber gesagt, gibt es die BürgerInnen in Kassel und die haben quasi einen eigenen Bürgermeister und der vertritt in diesem Stadtrat dann nochmal die BürgerInnen. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, aber was ist denn mit diesen ganzen, Kassel bestimmt ja aber auch noch über diese ganzen Kleinstädte drumherum, die jetzt zwar zu Kassel gehören, aber die ja irgendwie auch noch eigene Städte sind. Und deswegen haben dann quasi jede Stadt einen Bürgermeister benannt, der dann nach Kassel gegangen ist in diesen Stadtrat, aber weil das alles die Stadt Kassel war, gab es dann, das war dann irgendwie 1600, ne? Gaben die dann einfach, hatte Kassel offiziell 8 Bürgermeister.
Ah, wahrscheinlich dann auch ein Bürgermeister aus Baunatal, denn wir sind auch in, streng genommen sind wir in Baunatal bei Kassel, richtig?
Genau. Das hat man irgendwann gestrichen und gesagt, okay, das ist einfach alles eingemeindet, es gibt nur noch Kassel, aber trotzdem gab es dieses, der Stadtrat hat den Bürgermeister und dann hat aber die Stadt Kassel quasi ihren Bürgermeister und die BürgerInnen von Kassel einen eigenen Bürgermeister, der sie vertritt. Boah, deswegen bis 1982 gab es zwei Bürgermeister.
Das klingt schon wie die Gründungsphase der Grünen. Es klingt richtig komplizierte Strukturen.
Ja.
Ja, dann machen wir so Rotationsprinzip.
Deswegen haben wir 1982 gesagt, ja, lass das mal lassen. Also ist eine tolle Idee und so, aber ihr seid die Einzigen und das bringt gar nichts. Es ist einfach nur anstrengend. Also es ist immer eine Wahl mehr. Deswegen hat man 82 gesagt, nee, mach mal einfach wie alle anderen. Ihr habt einen scheiß Bürgermeister und gut ist. Schluss mit der Ex.
1982 haben sich dann die Grünen gegründet. Das ging dann nahtlos über. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also ich glaube, ich glaube, Kassel hat so ein starkes Bürgertum und so. Ich glaube, das stimmt. Kassel ist so eine Stadt.
Ja, ist alles kompletter Quatsch.
Ach, schade. Ach, Mann. Ach, schade. Oh, da habe ich mir einen Bären aufbinden lassen, ne, von dir. Oh.
Also es gab früher wohl mehrere Bürger. Ich habe überlesen, irgendwas war mit ein paar Bürgermeistern, aber ich habe das nicht nachgeforscht. Nee, ist gelogen. Und für heute der vierte und letzte Termin. Am 3.4. sind wir in Münster. Und Münster war ja für ein Dreivierteljahr lang ein eigenes Königreich.
Ein Dreivierteljahr.
Und zwar, es war das Königreich Zion.
Boah, das klingt ja alles völlig absurd. Warum denn das Königreich Zion? Ja, aber Münster ist auch wirklich so eine, ja, ist aber auch so eine ganz selbstbewusste Stadt und so. Die sind, die Münsteraner haben viel so selber ihr eigenes Ding gemacht, machen sie immer noch. Deswegen, ja, ich sag jetzt einfach mal, das stimmt.
Ja, das stimmt. Es war 1533 bis 1534. Und zwar, natürlich, wenn du in Münster wohnst, weißt du das, ne? Gab es das Täuferreich von den Täufern. Das waren so, war so eine Reformationsbewegung. Heute würde man sagen, ist so aus dem linken Spektrum der Reformationsbewegung. Und das waren so Leute, die gesagt haben, ey, wir sind Täufer. Und Täufer bedeutet, dass du, erstmal ist es alles sehr, sie sind alle sehr pazifistisch. Und dann war die Idee, wir leben so, wie das Neue Testament sagt, dass man leben sollte, und zwar wortwörtlich. Heute gibt es immer noch Täufer. Es gibt zum Beispiel die Amish. Das sind zum Beispiel, die kommen aus dieser ganzen Bewegung. Ne, also in Amerika, die sind vor allem in Amerika, diese Leute, die immer noch leben ohne Strom und also, weißt du, nur Pferdekutschen und man darf keine Elektrizität benutzen und sowas, sondern weil das steht alles nicht in dem Neuen Testament. Und Täufer deswegen, weil die gesagt haben, man sollte Kinder nicht taufen. Das, also Kinder können sich ja nicht für Gott entscheiden, das sind einfach nur scheiß Kinder. Das heißt, die haben dann erst Jugendliche getauft, die quasi selber sich das aussuchen konnten. Und die Prinzipien und das, der Täufer war Glaubensfreiheit, Trennung von Kirche und Staat, Leben nach dem Neuen Testament und taufen eben erst dann, wenn sich Leute bewusst dafür entscheiden können. Und da meinte dann die Kirche, die christliche Kirche meinte, ja, das ist, ihr seid pazifistische Idioten, und hat die einfach alle umgebracht und in so Käfige gesperrt und die an die Kirchen, an den Dom da gehängt und sowas.
Was? Echt? Wirklich? Das ist ein bisschen
vieles. Ja, und diese Käfige die hängen immer noch an dem Dom, diese Kästen, wo die dann drin gesessen haben.
Wirklich wahr?
Das Ding in Münster. Ja, wirklich wahr.
Ernsthaft?
Da habe ich wirklich nach recherchiert, weil das fand ich mega interessant. Und die haben halt gesagt so, nee, da kam jetzt jemand von außerhalb, kam aus Holland die Bewegung, und die waren in Münster und haben gesagt, ey, das ist jetzt hier, jetzt ist doch Reformation und sowas, lass das mal so machen, wir machen jetzt hier ein eigenes Königreich. Und dann nach einem Dreivierteljahr ungefähr kam dann die anderen und haben gesagt, jetzt mal Schluss. Jetzt mal Schluss mit
Passivität. Also kurios auf jeden Fall, weil Münster ist ja super katholisch jetzt. Ist ja so eine der katholischsten Städte, die es gibt.
Ja. Da ist das Pendel zurückgeschwenkt, sag ich mal.
Mhm. Naja gut, die haben ja auch alle umgebracht, die jetzt nicht katholisch waren, offenbar. Die da so andere Ideen hatten auf jeden Fall.
Ja, das war nicht so beliebt wohl. Da habe ich angefangen, darüber zu lesen, diese ganze Täuferbewegung. Das ist schon richtig interessant. Es gibt so drei große Gruppen, die Amish, dann noch welche und dann noch welche. Und dann ist das ein Prinzip zum Beispiel, wir sind eine Gemeinschaft, also Kirche heißt automatisch, ist so eine Art, so eine Bruderschaft, und alle helfen sich und allen gehört auch alles. Also es ist wie so eine Kirchengenossenschaft. War ich sehr interessant. Werde ich mehr darüber lesen noch, wenn ich immer wieder Zeit habe.
Ja. Ich will mich jetzt mal beim Thema Lützerath einlesen. Hast du das mitbekommen, Moritz?
Habe ich. Achso, erstmal beenden wir damit natürlich die Kategorie Sachen, die nach Fakten klingen.
Ja.
Ja, Lützerath, man muss ja sagen, wir nehmen jetzt relativ früh auf. Also wir nehmen auf und parallel räumen die gerade Lützerath.
Genau, also vielleicht können wir noch mal kurz erklären, was es ist, weil ich glaube, es ist gar nicht so, weiß ich gar nicht. Kann auch gut sein, dass man es nicht mitbekommen hat. Ist gerade ziemlich viel in den Medien natürlich, aber muss ja nicht immer alles mitkriegen. Also, ist ein Dorf in NRW, ist eigentlich es ist ein Drei-Personen-Dorf, das ist ganz, ganz klein.
Mittlerweile.
Genau, mittlerweile. Und da wird, da soll Braunkohle abgebaggert werden. Und das ist jetzt quasi das letzte Dorf, das jetzt umgepflanzt wurde, und das ist einfach Symbol des Widerstandes, da sind ganz viele Leute und protestieren dagegen, dass dieses Dorf abgebaggert wird, darunter ist Braunkohle, und das ist RWE, die da das abbaggern wollen. Und das ist wohl auch nicht so, dass es klar ist, dass diese Kohle überhaupt benötigt wird, also es ist nicht, weil man sagen würde, aber Energiesicherheit und dies, das, das stimmt so nicht, also man weiß eigentlich gar nicht, wohin damit, das sind erstmal Profite von RWE, die sie sich sichern, weil, glaube ich, ausgehandelt wurde ein Kohlekompromiss. Das heißt, bis 2030 soll dann endlich keine Kohle mehr verfeuert werden. Und ja. Das war, ist, glaube ich, dann ein Zugeständnis gewesen, zu sagen, ja gut, aber das hier dürft ihr noch abbaggern. Und dagegen, ja, dagegen gibt es eben Widerstand, weil die, ja, also völlig verrückt natürlich auch, ne? Also bis, also wo, als ich das gelesen habe, ich dachte, was? Bis 2030 dürfen wir das noch machen? Das ist ja wirklich, also, ja, also völlig verrückt natürlich, aber bevor ich jetzt mit meiner Meinung komme, genau, das ist jetzt erstmal die Situation. Ja, und da gibt es jetzt irgendwie viele AktivistInnen, die dagegen protestiert haben, dann blockiert haben und so. Aber im Moment, ja, ist es schon so, dass da schon viele Blockaden aufgelöst wurden und die Polizei sichert das gerade so mit Zäunen ab.
Ja, ja, da baut man dann einfach Zäune drumherum, damit keiner da noch wieder neu reinkommt und dann geht man da rein und holt die da raus. Und dann kann man sagen, was man will, kann man auch Widerstand leisten, aber da ist die Polizei sehr viel, das sind sehr viel mehr.
Ja, ja, natürlich. Das ist eine,
also da hast du einfach wenig Chance. Also da kannst du das, du kannst das verzögern um vielleicht noch einen Tag, ja, aber wenn die Polizei einmal entschieden hat, du, wir holen die da raus, dann sind die auch fähig, da drin die da rauszuholen. Ja,
genau. Aber es ist ein Riesenaufriss, ja, und ich glaube, die Leute sind sehr überrascht. Also ich glaube, die alle sind überrascht, dass das jetzt doch so ein großes Widerstandspotenzial hatte. Ich glaube, das hätten Leute nicht gedacht. Ich habe vor zwei, ja, Wochen noch Deutschlandfunk dazu gehört, als klar war, ah, jetzt wird es hier bald Proteste geben, weil die Bagger anrollen. Und da meinte die, so die Redakteurin, also oder nee, da waren schon Leute dabei, da waren da noch so 200. Ich glaube, mittlerweile sind es 2000 Leute oder so in der Hochzeit gewesen oder sogar noch, ja, mehr. Und die meinte dann so, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt hier so taugt, so als Symbol oder so. Aber ja, also ich glaube, das wird jetzt so uns bestimmt jetzt über die Jahre begleiten, dass so diese ganzen Klimaproteste schon noch mal mehr so zugespitzt verhandelt werden.
Ja, natürlich, weil das, also das ist natürlich jetzt auch ein Symbol, ne? Also in Lützerath, da, also die meisten Leute, die da gewohnt haben, sind einfach jetzt umgezogen und haben einfach ein anderes Haus bekommen. Aber es ist halt, also Lützerath zeigt ja so diese absurde Schwachsinnigkeit des Ganzen, dass man sagt, ach guck mal, 2030 gibt's die ersten Kipppunkte. Das heißt, die Umwelt geht hier rapide den Bach ab. Wir müssen gucken, dass wir 1,5 Grad halten. Alle ExpertInnen sagen, das schaffen wir schon nicht. Aber jedes Zehntel Grad hilft, dass wir irgendwie einsparen können. Mhm. Also sollten wir nicht mehr Kohle verbrennen ab 2030. Aber bis dahin, ja, verbrennt noch mal so viel, wie ihr könnt. Was ungefähr so ist, als würdest du sagen, ach krass, mit 50 steigt mein Krebsrisiko. Ja, dann muss ich bis dahin ja noch richtig viel rauchen, damit sich das lohnt.
Exakt so ist es. Ja, genau. Also bis 50 kann ich ja. Das ist das, was ich mitnehme vom Gespräch, ja, mit dem Arzt, der gesagt hat, hören Sie, ja, bitte sofort auf zu rauchen. Der Krebs kommt ja später. Das ist ja das Schöne. Ja, krass. Das ist wirklich genau das Gleiche. Ja. Bin ich mal gespannt. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt so 2023, was uns da so erwarten wird. Ich glaube, das wird noch häufiger und krasser und jetzt immer mehr ein Thema,
ja,
werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es bisher, oder, gab, also, es denn so, ja, wir gehen so ein bisschen auf die Straße und wir sagen auch unsere Meinung. Aber jetzt die Klimabewegung, das ist eine große Bewegung. Und wenn du denen jetzt bei jedem Protest wieder sagst, ja, das ist uns ehrlich gesagt scheißegal, dann ist das kein Wunder, dass die irgendwann denken, ja, aber vielleicht, na gut, dann müssen wir wohl ein bisschen vehementer sagen, dass das hier nicht in Ordnung ist mit der Kohle und dem, wie er mit der Umwelt umgeht. Und ich weiß, dass es gab dann diese merkwürdige Welle in den Medien von so PolitikerInnen, die dann immer gewarnt haben vor, ja, bald haben wir hier die Klima-RAF. Und das dann jetzt schon, lange bevor auch irgendwas in der, ja, Richtung, wow, ist, der gesagt, ja, haben, ja, also Terrorismus, Klimaterrorist, da müssen wir hart durchgreifen. Und mein erster Gedanke war, ja, das gibt's noch nicht. Es gibt hier noch nicht wirklich KlimaterroristInnen in Deutschland, aber ja, man braucht sich ja nicht wundern, falls es die bald gibt. Also du sagst ja, wenn du Leuten sagst, pass auf, wir müssen das und das Ziel erreichen, weil ansonsten sterben wir alle. Und dann sagt man, ja, aber was ist denn unser Plan? Und dann sagst du einen Plan, ja, und dann rechnet man das durch und merkt, ja, aber dann kommt, also das reicht ja gar nicht, was ihr einsparen wollt. Also sterben wir dann alle. Es ist kein Wunder, wenn Leute irgendwann denken, naja, dann wäre ich jetzt halt Klimaterroristin. Also hoffen wir, dass keine Menschen zu Schaden kommen. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber
also,
es ist ja kein Wunder, wenn es vehementer wird, wie du gesagt hast.
Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man sagt, wir leisten passiven Widerstand und machen Sitzblockaden. Ja. Und das ist einfach eine legitime Form des Protests, finde ich. Die müssen dann weggetragen werden, das dauert alles, ist super nervig. Und je mehr Leute das machen, desto mehr muss man irgendwann sagen, boah krass, das geht jetzt nicht mehr. Also wenn 10.000 Menschen eine Sitzblockade machen, dann muss man sagen, okay, ciao. So, ne? Also das ist ja so ein bisschen das Kalkül, was dahinter, ja, steckt. Und das finde ich absolut legitim. Das ist eine Form von demokratischem Protest.
Ja, auf jeden Fall.
So, und ich finde auch ein bisschen komisch, ich habe heute noch so einen Spiegelartikel gelesen oder so eine Spiegelmeinung, so einen Kommentar gelesen. Naja, aber das wäre jetzt alles sozusagen, es wäre undemokratisch, weil das wären ja sozusagen demokratische Prozesse und hätte man sich ja demokratisch drauf geeinigt. Wo ich auch sagen muss, naja, also wenn Leute zum Beispiel gibt es jetzt eine Regierung, die immerhin einen großen Anteil SPD und einen großen Anteil Grüne hat. Und die sind gewählt worden. Und es ändert sich ja in der Klimapolitik trotzdem nichts. So, also es ist jetzt so ein bisschen so mit ganz leicht grünem Anstrich wird weiterhin absolut zu viel CO2 rausgeblasen. Ja. Und es gibt keine so strategische, koordinierte Klimapolitik. Wenn das also auch nicht, wenn das über den parlamentarischen Weg gar nicht funktioniert, ja, was soll man denn dann machen? Und das ist doch eine absolut legitime demokratische Form, das sich zu äußern. Also, ja, also kann ich, verstehe ich nicht.
Ja, wenn bei dem demokratischen Aushandeln rauskommt, dass man sagt, ja, wir erreichen das Klimaziel nicht und deswegen geht das Klima bergab, dann ist vielleicht der demokratische Prozess nicht gut genug gewesen. Und dann, wenn Leute dann sagen, ja, aber gut, es gibt ja noch andere demokratische Mittel, wie zum Beispiel, ich setze mich jetzt hier vor einen Bagger und ich hoffe, dass 10.000 Menschen sich damit hinsetzen, weil dann können sie uns nicht wegbaggern, dann ist das ja auch demokratisch. Also Demokratie bedeutet ja nicht, ja, aber Leute haben ja was beschlossen und wir haben ja mal, also einige von uns haben denen ja mal eine Stimme gegeben und deswegen ist das jetzt so, jetzt müssen wir damit leben. So funktioniert Demokratie ja nicht.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass es einfach eine, also grundsätzlich glaube ich, könnte die Demokratie in Deutschland sehr gut sein und ich glaube aber nicht, dass sie jetzt so gut funktioniert gerade. Also so viel, es gibt einfach zu viele PolitikerInnen, die gerade zu RWE wechseln, zu viel Lobbyismus, also die können einfach ihre Interessen ganz, ganz anders vertreten als KlimaaktivistInnen das können, weil die viel mehr Geld haben und viel mehr Einfluss haben auf politisches Personal. Das heißt, der Wille, der irgendwann mal geäußert wurde von der Bevölkerung, wird von PolitikerInnen gar nicht so umgesetzt, weil die zugelabert werden von anderen Leuten, die eine viel lautere Stimme haben. Und das ist ja, dann musst du halt irgendwie anders so auf dich aufmerksam machen. Naja, also wir bleiben für euch am Ball und begleiten das so ein bisschen.
Genau, also von ziviler Ungehorsam, und, also es kann ja realistisch sein, das nächste ist, das, oder das, was es jetzt auch schon gibt, sind Sabotageakte.
Naja, ich würde erstmal soweit sagen, ich warte mal ab, bis es größer wird. Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es in der Breite so getragen wird. Also, dass in der Breite immer mehr Leute noch auf die Straße gehen, weil das ist so, das ist, glaube ich, nett, um sozusagen, also das heißt nett, also das ist irgendwie ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber ich glaube nicht, dass es was ist, was so nachhaltig was verändert. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt gerade so einen Punkt gibt, also muss man mal gucken, wo es hingeht. Kann auch sein, dass es wieder so im Keim erstickt wird, aber so einen Punkt gibt in Deutschland, wo so gerade was ins Rollen kommt, wo Leute merken, boah krass, das geht ja jetzt echt, also da muss man ja was machen, weil die Regierung sonst einfach nichts gebacken kriegt. Also das wird ja nicht machen, also die Regierung kümmert sich einfach, und das liegt auch an Deutschland natürlich und an den Leuten, die hier wohnen, kümmert sich eigentlich grundsätzlich um die Aufrechterhaltung des Status quo. Es soll so lange gelebt werden, wie wir es kennen, wie es irgendwie geht. Und das ist einfach zu wenig. So. Ja, gucken wir uns mal an, das nächste Jahr. Das wird auf jeden Fall, ich glaube, das wird echt so ein, das wird so ein 2023-Ding, um mir mal so eine leichte Zukunftsprognose aufs Jahr zu geben.
Ja, ich glaube, das war ja auch schon, also direkt vor Corona fing dieser Prozess ja schon an, krass groß zu werden. Und dann kam Corona und dann wurde diese ganze Fridays for Future-Bewegung im Keim erstickt, automatisch nochmal gesagt hat, naja, also jetzt, wir gehen jetzt alle nach Hause, ne? Also wir gehen jetzt zwangsweise nach Hause, weil es ist Corona. Aber es war ja klar, dass es jetzt wieder den nächsten Funken gibt und das jetzt wieder losgeht.
Ja.
Finde ich auch mega interessant. Also es ist die Frage, wie groß wird das? Und also es hat ja, das wäre nicht das erste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Also hätte man jetzt die Regierung das regeln lassen, hätte das keinen Atomausstieg gegeben. Nachdem in Fukushima aber dieses Unglück war und in Deutschland so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, dass es eine Woche später hieß von der Regierung, ach so, ach ihr wollt alle, ja so sag doch Bescheid, ja dann steigen wir doch aus. Ja Mensch, um Gottes Willen, Leute, sag doch was.
Ja, wollten wir immer schon, ja klar, ja genau.
Ja, Mensch, wir hatten ja keine Ahnung. Ja gut, wenn ihr unbedingt möchtet, dann lassen wir das mit dem Atomzeugs. Ja Gott, danke, gerne, hallo.
Genau. Ja, genau. Und ich glaube, der Irrglaube ist von vielen, und also man hat ja auch nicht immer Bock, ne? Also es gibt Leute, die sind sehr aktivistisch unterwegs und die machen das zu ihrem Lebensstil und das ist auch bewundernswert. Aber viele denken sich auch einfach, Digga, ich will ja einfach nur eine gute Zeit haben und lass mich in Ruhe. Ja, das ist absolut richtig. Ja, und dann denkt man sich, ja komm, dann gehe ich einmal auf eine Demo und dann ist Atomausstieg und dann geil. Ja, gehe ich wieder nach Hause und dann fertig und mache ich jetzt hier mal weiter. Ja, dann drücke ich ja weiter Quittung aus. So, und jetzt merkt man aber, so ja, man wird einfach immer wieder darauf hingewiesen, nee, das reicht nicht. Man muss irgendwie permanent der Regierung sagen, nein. Ihr könnt und ihr macht das auch nicht wieder rückgängig. Also, ne? Also das, man muss da irgendwie, also man muss es ständig erkämpfen. Das merkt man irgendwie jetzt noch mehr, habe ich so das Gefühl. Naja.
Moritz, ja, und ich würde gerne mein bisheriges Leben einfach weiterleben, aber ich will auch, dass danach noch welche leben und dann geht das vielleicht nicht beides.
Nee, dann geht das nicht beides. Also da muss man da ein bisschen mehr, muss man da wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit aufbringen. Auf jeden Fall sind wir von Talk ohne Gast. Wir sind da für euch. Wir, ja, sag ich mal so. Eine Stunde, das ist Sitzblockade für die Ohren. Nee, weiß ich gar nicht, ob das eine Sitzblockade ist. Aber ich sag mal so, es ist 360 Grad Qualität, auch im Jahr 2023 für euch. Liebe Grüße und Liebe geht raus nach Lützerath.
Fritz ist eine Produktion des RBB.